SRB Radio ganz nah.
Wenn die Wände eines Hauses reden könnten, welche Geschichten würden sie dann preisgeben? Das können wir eigentlich nur erahnen. So zum Beispiel auch beim Kreisarchiv Saalfeld-Rudolstadt in der Schwarzburger Chaussee. Ja, was wissen Sie denn über das Gebäude? Das frage ich heute Herrn Martin Kretscher. Er ist Leiter des Kreisarchivs Saalfeld-Rudolstadt.
Hallo, guten Tag.
Ja, wann wurde denn das Gebäude, in dem Sie arbeiten, gebaut?
Das Gebäude ist tatsächlich einer der ersten Bauten des 20. Jahrhunderts in Rudolstadt. Der Bau begann nämlich bereits im Jahre 1900 und war tatsächlich 1902 schon abgeschlossen. Damals baute man recht zügig.
Wem gehörte denn das Haus? Oder wer ließ es errichten?
Das wurde damals gebaut auf Veranlassung des damaligen Fürstentums. Rudolstadt war ja damals als Schwarzburg-Rudolstadt noch mehr oder weniger eigenständig. Ein sehr kleines Fürstentum mit knapp 100.000 Einwohnern. Und das brauchte ein neues Gebäude für seine zentrale Verwaltung, ein sogenanntes Ministerialgebäude, wo der Staatsminister, vergleichbar einem heutigen Ministerpräsidenten, war.
Wie viele Zimmer gibt es denn in dem Haus? Und wie viele Etagen? Und ist das alles noch der Originalzustand oder was wurde baulich verändert?
Der Originalzustand ist heute fast wieder originalgetreu hergestellt. Das heißt, es sind ganz wenige bauliche Veränderungen. Wer es vielleicht präsent hat, wer schon mal im Gebäude war, dort ist ein Fahrstuhl angebaut worden. Dort wurde ein Seiteneingang hereingebrochen, der nicht ganz original war. Mhm. Ansonsten ist das Gebäude in seiner Aufteilung aber tatsächlich fast originalgetreu erhalten. Wir haben also ein Kellergeschoss, auch wenn es fast ebenerdig liegt. Und wir haben darüber drei Erd- bzw. Obergeschosse. Ja, natürlich noch ein Dachboden. Also ein quadratisches Gebäude mit einem Innenhof, mit der großen Fassade zur Südseite. Ja, wie viele Zimmer gibt es dann drin? Ich habe tatsächlich nie wirklich nachgezählt. auch weil die Zimmer wiederum, die sind ab und zu mal verbunden, verkleinert, vergrößert worden. Da gibt es also gar keine so feste Anzahl, aber es dürften wirklich knapp 100 Amtsstuben sein. Die sind meistens relativ schlicht gehalten. Wir haben eigentlich nur drei Räume, die wirklich repräsentativ sind. Und das ist zum einen der große Sitzungssaal, der sich also direkt über dem Hauptportal befindet. Der ist wirklich ganz toll mit Nussholz verkleidet und vertäfelt. Da sind Fürstenporträts drinne gewesen, die man auch nach DDR-Zeit wieder angebracht hat. Und der wird flankiert von zwei kleineren, ursprünglichen Ministerbüros, ne? Wo also der Staatsminister des Fürstentums seine Amtsstube hatte und sein Stellvertreter. Und das sind die wirklich die einzigen Räume, die so ein bisschen repräsentativ sind. Der Rest ist wirklich sehr schlicht gehalten.
Liegt Parkett aus?
Ja, und liegt wirklich in diesen beiden Räumen, in diesen drei Räumen aus nur. Der Rest ist wirklich mit einem frühen Linoleum überzogen gewesen, das teilweise in den Fluren, wer heute vielleicht mal ein Kennzeichen sich holen möchte neu, sollte vielleicht mal darauf achten, das liegt heute noch drin. Das imitiert so ein bisschen einen roten Teppich, das ist ganz lustig. Das ist aber das originalgetreue Linoleum von Anfang des 20. Jahrhunderts, hält sich hervorragend.
Wie oft hat denn das Haus seinen Besitzer gewechselt?
Ja, und für die lange Zeit, die es schon besteht, gar nicht so oft. Wie gesagt, es wurde am Anfang errichtet für die Verwaltung des Fürstentums und ist als solcher auch bis 1918 natürlich genutzt worden, bis zum Ende der Monarchie in Deutschland. Dann noch einige Jahre von dem unmittelbaren Nachfolger, die sogenannte Gebietsregierung Rudolstadt, bis diese dann 1920 im Land Thüringen aufging. Und dann hatte man nicht mehr so unmittelbar Verwendung für das Gebäude, hat es an das damalige Deutsche Reich verkauft, also an den Staat, mit Sitz in Berlin. Und das hat dort das Landesfinanzamt eingerichtet. Landesfinanzamt ist, auch wenn der Name so klingt, keine Landesbehörde gewesen, sondern eine damalige Reichsbehörde. Und die war verantwortlich zentral für die Einnahme aller Steuern in Thüringen. Und ja, die hat sich dann dort mit relativ vielen Beamten einquartiert und hat ihre Geschäfte dort bis 1943 auch tatsächlich durchgeführt. 1943 brauchte man nicht mehr so viele Beamte, man brauchte Soldaten, man hat die Verwaltung arg gestrafft und das damalige Landesfinanzamt Thüringen wurde mit dem für die preußische Provinz Sachsen zusammengelegt. Das entspricht also in etwa dem heutigen Sachsen-Anhalt. Und was noch an Finanzbeamten verblieben war in Rudolstadt, wurde abgezogen nach Magdeburg. Da kam 1943 zum ersten Mal die Kreisverwaltung hinein, des Landkreises Rudolstadt. Musste aber drei Jahre später tatsächlich schon wieder ausziehen, weil da stand eine sowjetische Armee in der Stadt und hat das als Kommandantur beschlagnahmt. Das heißt, 10 Jahre lang, 1946 bis 1956, hat die sowjetische Armee das also genutzt als ihre Kommandantur im Kreis Rudolstadt, bis sie dann aufgrund verschiedener Truppenverkleinerungen das nicht mehr benötigt hat, wieder auszog. Und dann kam der damalige Rat des Kreises hinein, also der direkte Vorläufer unserer heutigen Landratsamtsverwaltung. Ja, und seitdem logieren wir als Kreisverwaltung in diesem Gebäude.
Also es gab im Prinzip keinen Leerstand in den Jahren, oder?
Genau, es gab verschiedene Umzüge, aber das Gebäude wird im Wesentlichen heute noch entsprechend seinem ursprünglichen Bauzweck als Verwaltungsbau genutzt.
Nun schaut man ja auch die Fassade gern an, denn die Fenster und die Jalousien, die es dazu gibt, sind ja auch schon sehenswert, sage ich einfach mal.
Ja, also es ist natürlich auch architektonisch ein ganz interessanter Bau. Mhm. Man sieht ihm quasi an, aus welcher Epoche er stammt. So ein bisschen neobarock, kunstgeschichtlich gesprochen, mit relativ schlichten, dekorativen Jugendstilelementen, wenn man genau hinschaut. Die sind nicht so üppig wie vielleicht an manch anderen Gebäude dieser Zeit, sondern wirklich sehr dezent. Die Fenster haben Sie ganz richtig angesprochen. Da gibt es verschiedene Kunstschmiedearbeiten, wer genau einmal hinschaut. Und vor allem im Haupttreppenhaus. Dort hat man die Glasgestaltung, die Fenstergestaltung zum Innenhof, wer dort einmal langgehen möchte. Da ist also der Jugendstil in seiner ganzen Pracht wirklich zu erkennen. Das hat damals der Glasermeister Müller aus Quedlinburg sehr schön gemacht.
Natürlich sollten Sie jetzt auch noch den Architekten benennen.
Das Haus selber stammt vom Architekten Adolf Hartung, der aus Berlin war. Und es ist ganz interessant, wie man das damals gemacht hat. Man hat nicht etwa einen lokalen Architekten beauftragt, sondern man hat sich gesagt im damalig rudolstädtischen Schwarzburgischen Landtag, wir möchten schon ein bisschen was Besseres haben, was Tolles. Fragen wir mal in Berlin, ob die denn nicht einen brauchbaren Architekten haben. Ja. Hat dort einen Wettbewerb ausgeschrieben und aus diesem Wettbewerb 1899 ist eben Adolf Hartung hervorgegangen und hat diesen Entwurf geliefert. Und soweit wir heute wissen, war das tatsächlich sein einziger großer Bau, den er tatsächlich gemacht hat. Also Adolf Hartung ist so ein bisschen eine obskure Figur, aber auch sehr interessant. Da gibt es noch gar nicht so viel Forschung dazu. Bekannt ist, dass er als Teil eines Berliner Architekturbüros in den 1880er, 1890er Jahren in Japan tätig war und dort ganz viele Regierungsgebäude mitentworfen hat. Die haben leider den Zweiten Weltkrieg nicht überstanden, aber da war er wirklich 15 Jahre im Fernen Osten und hat dort gewirkt, während hier in Deutschland eigentlich kaum was von ihm bekannt ist. Das sind eher so kleinere Sachen, die dann mehr in so Richtung Design fast gehen. Straßenlaternen, Schilder, Brunnen, Öfen, ne? Alles so ein bisschen Gebrauchsgut fast, möchte man sagen, die dort von ihm stammten. Und er ist dann leider 1910 auch schon relativ bald wieder gestorben.
Gibt es Belege, dass er auch während des Baus hier vor Ort war in Rudolstadt?
Die wären wahrscheinlich im Staatsarchiv zu suchen. Da müsste ich mal die Kollegen tatsächlich fragen. Das weiß ich nicht. Ich nehme es aber ganz stark an. Vor Ort war aber eine ganz andere Persönlichkeit, viel relevanter, die auch nicht minder spannend ist. Das ist nämlich der Baumeister, der diese Entwürfe tatsächlich umgesetzt hat. Vor Ort. Und das war ein Alois Holtmeier. Das war ein ganz junger Mann, der war kaum 28 Jahre alt, als ihm das übertragen wurde. Und der hat danach noch eine ganz steile Karriere gemacht. Das war also dieses Ministerialgebäude hier in Rudolstadt, sein erstes großes Werk. Und er hat sich offensichtlich so bewährt, dass er direkt im Anschluss das Amtsgerichtsgebäude erbauen durfte. Und das hat er auch selber entworfen dann als Architekt. Das war damals noch das Landgericht. Wer es vom Auge hat heute, da am Günterbrunnen, an diesem kleinen Platz in Rudolstadt, später nur noch Amtsgericht. Das geht auf Alois Holtmeiers Entwürfe zurück, ist stilistisch auch ein bisschen anders, aber nicht minder repräsentativ. Und auch das gefiel offensichtlich so gut, dass er dann weitere Aufträge bekam, hat das Amtsgericht in Greiz errichtet und in späterer Folge ganz viele Bahnhöfe in Hessen. Er war dort Hochbaudezernent der königlich-preußischen Eisenbahndirektion Kassel und hat dort alles, was in Hessen an Bahnhöfen gebaut wurde in dieser Zeit, geht quasi auf ihn zurück. Und das wirklich in sehr jungen Jahren, also spannende Persönlichkeit.
Ja, und spannend, dass seine Karriere praktisch hier in Rudolstadt begonnen hat.
Genau, hier hat er angefangen.
Und wo ist nun Ihr Lieblingsplatz im Kreisarchiv Saalfeld-Rudolstadt in diesem Gebäude, in der Schwarzburger Chaussee?
Natürlich bin ich am liebsten im Kellergeschoss, dort ist das Archiv. Ja, dort interessiert mich aber natürlich weniger die Architektur, die ist dort wirklich sehr schlicht gehalten, einfach funktional. Wir sitzen im Keller, weil unsere Akten haben natürlich in der Summe ein gewisses Gewicht. Das tragen die übrigen Etagen nicht, wir müssen im Keller sein. Nein, aber ansonsten sind natürlich die Raumgruppe mit dem Sitzungssaal in den beiden benachbarten Zimmern, die ist wirklich schön und beeindruckend und dort kann man sehr schöne kleine Veranstaltungen abhalten. Es ist gar nicht so groß, wie man das vielleicht meinen könnte. Da passen gar nicht so viele Leute rein. Es ist nahezu beschaulich. Aber es ist eigentlich mit sehr viel Fingerspitzengefühl hat der Architekt Hartung das gestaltet damals. Also das hat auch heute noch seinen Eindruck. Was vielleicht auch nicht jeder weiß, kann man vielleicht bei der Gelegenheit gleich ergänzen. Es gibt ja den großen Parkplatz im Hinterhof. Ja. Das ist also eine riesige Freifläche. Auch dort sollte ein Gebäude stehen ursprünglich. Das ist nur nie gebaut worden. Das geht mit auf diesen Entwurf zurück, wurde dann aus finanzieller Geldknappheit nicht durchgeführt. Dort sollte nämlich eine Ministervilla mit angeschlossenem Sitzungssaal für den damaligen Landtag entstehen. Und auch dafür kennen wir die Entwurfszeichnungen, die sind publiziert worden in einer Berliner Architekturzeitschrift damals. Und wenn das gebaut worden wäre, das wäre natürlich auch nochmal ein wirklicher Hingucker gewesen aus dieser Zeit. Ne? Aber leider war das Geld im Fürstentum dann doch nicht so groß bemessen. Und ja, die Fläche blieb die nächsten 100 Jahre frei.
Nun ja, Parkplatz muss ja heutzutage auch sein.
Ja, Parkplatz ist wichtig, ja.
Ja.
Sind Sie denn Rudolstädter?
Nicht ganz, nein. Ich bin ursprünglich aus Jena stammend, aber das ist ja nicht ganz so weit und fühle mich in Rudolstädter schon ganz wohl. Also insofern.
Und wie lange sind Sie jetzt Leiter im Kreisarchiv?
Ich leite das Kreisarchiv seit 4 Jahren und bin schon seit 8 Jahren da.
Ja, dann sage ich recht herzlichen Dank, dass Sie Zeit hatten für dieses Gespräch.
Bitte gerne. Wiederhören, tschüss.
Im Gespräch mit Herrn Martin Kretscher, Leiter des Kreisarchivs Saalfeld-Rudolstadt, war für Sie Karin Berger, Radio SRB.